Moin Moin und herzlich willkommen bei KR55, dem Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Seit über einem Jahr drehen sich die Nachrichten nur um Corona. Da tritt manches Ereignis in den Schatten, das durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient hat.
Ihr Dienst begann Anfang Februar, die feierliche Einführung gab es Sonntag, den 7. März. Ganz frisch im Amt und frisch bei uns begrüßen wir Martina Witkowski, die neue Kreispfarrerin im Oldenburger Münsterland.
Eine Frau in einem leitenden Amt, ist das für die evangelische Kirche immer noch was Besonderes? Und Kreispfarrerin in einem katholischen Umfeld, ist das eher Lust oder Frust? Wir freuen uns auf Ihre Antworten, liebe Martina Witkowski. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freue ich mich.
Und am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielching. Sie ahnen es, liebe Hörer, Corona-bedingt konnten wir diese Sendung leider wieder nicht im Studio aufnehmen. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Bei uns zu Gast ist Martina Witkowski, frisch eingeführte Kreispfarrerin im Oldenburger Münsterland.
Frau Witkowski, 7. März war die Einführung, also da ging es offiziell los. Was schwingt denn da so nach in der Erinnerung an den 7. März?
Erstmal war ich unheimlich froh, dass der Gottesdienst an dem Tag stattfinden konnte, weil wir ihn ja schon einmal verschoben hatten. Er sollte am 7. Februar sein. Da kam der Winter und er kam so stark, dass wir uns entschieden haben, den Gottesdienst abzusagen. Also war ich ganz froh, obwohl das jetzt unter Corona-Bedingungen alles so ein bisschen bescheiden ausfiel und mit Abstand. Aber ich freute mich sehr auf diesen Gottesdienst und er war auch wirklich schön. Also die Musiker und Musikerinnen haben den Gottesdienst sehr schön gestaltet. Es gab viele ermutigende Worte und Zusprüche und der Segen hat mich gestärkt. Das hat mich wirklich gut in Schwung gebracht für meine Arbeit und mir den Rücken gestärkt.
Kreispfarrerin ist ja so eine Ebene, die Otto Normal Gemeindemitglied vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Für wen sind Sie denn eigentlich zuständig?
Ja, die Kreisebene ist ja eigentlich die Ebene zwischen Kirchengemeinde und Landeskirche sozusagen. Kirche in der Region, das heißt, ich bin dafür zuständig, die Gemeinden, die Arbeit der Gemeinden, das Leben der Gemeinden zusammenzuhalten, dass sie miteinander Kirche leben, dass sie in Verbindung bleiben. Das betrifft einmal die Kolleginnen und Kollegen, die hauptamtlichen Mitarbeitenden im Kirchenkreis, aber natürlich auch die Ehrenamtlichen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten.
Fragen wir mal nach. Sie kommen ja aus dem Oldenburger Münsterland. Was hat man sich da vorzustellen? Von wo bis wo geht denn da Ihr Bereich, für den Sie zuständig sind?
Der ist ziemlich groß. Der umfasst die Landkreise Cloppenburg und Vechta. Mhm. Das heißt, der nördlichste Punkt ist ja am Küstenkanal eigentlich, Friseute, Sedelsberg da oben. Und das geht dann runter bis nach Damme, bis nach Neunkirchen. Also ganz schön weit.
Geografisch sehr groß. Mhm. Und zahlenmäßig, was muss man sich da vorstellen?
20 Kirchengemeinden, 50.000 Gemeindeglieder insgesamt.
Und wenn es weniger oder mehr?
Es ist so gerade noch stabil. Bis vor ein paar Jahren sind wir immer mehr geworden im Oldenburger Münsterland. Wir haben viel Zuzug, dadurch, dass wir eine ganz gute wirtschaftliche Situation haben, viele Betriebe. Und wir haben viele Kinder sozusagen. Also wir sind ganz junge Gemeinden. Ja. Dadurch sind wir bis vor kurzem wirklich noch gewachsen und jetzt ganz minimal ist die Gemeindegliederzahl gesunken, ich glaube unter 1%.
Und dann hauptamtlich, also Pastoren, Pastorinnen, wie viel versammeln sich da, wenn Sie sie zusammenrufen?
25 sind es, glaube ich, insgesamt mit Schulpfarrerinnen und Pfarrern dabei. Und
was zeichnet denn Ihr Amt aus? Was hat Sie daran gereizt?
Mich hat gereizt, mich mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Kirchengemeinde, in der Oldenburgischen Kirche und darüber hinaus, mal einzubringen auf dieser Kreisebene und da eben verschiedene Gemeinden zu inspirieren, zusammenzubringen, Kooperationen zu initiieren und Gaben und Ideen hervorzulocken und die dann fruchtbar zu machen für das Leben der Kirche auf dieser Ebene.
Sind Sie da sowas wie eine Chefin?
Nee, das bin ich eigentlich am wenigsten. Ich habe also keineswegs Weisungsbefugnis. Nur für wenige Mitarbeitende, die auf der Kirchenkreisebene angestellt sind, habe ich das. Da bin ich Vorgesetzte. Aber das sind nicht viele. Normalerweise ist praktisch mein Dienst, versehe ich so, dass ich die Menschen versuche mitzunehmen und zu überzeugen und zu motivieren. Das ist die Ebene, auf der ich arbeite.
Ist denn... es schwierig, ein eigenes Profil zu gewinnen. Ihr Vorgänger war relativ lange im Amt, 14. Ja.
Mhm. Wie gewinnt man?
Ist auch lange. Ja, genau. Wie gewinnt man da ein eigenes Profil?
Das eigene Profil habe ich einfach schon, dadurch, dass ich eine ganz andere Person bin, mit einem ganz anderen Verständnis meines Amtes, glaube ich auch. Da habe ich überhaupt keine Probleme und da hat, glaube ich, auch kein anderer irgendeinen Zweifel daran, dass ich mein Amt anders ausfülle, weil die Persönlichkeiten schon so verschieden sind und auch die Erfahrungen, die dahinter stehen.
Und jetzt sogar zum Start lassen sich da schon so ein paar Holpersteine erkennen, also ein paar Probleme, wo Sie sagen, oh je, da muss ich ran, das ist für mich irgendwie demnächst mal zu bearbeiten.
Es gibt ja viele Themenbereiche. Wenn man jetzt auf einmal auf dieser Kirchenkreisebene ist, gab es wirklich in den ersten Wochen, dachte ich, Hilfe, so viele neue Themenbereiche. Wie soll ich das, mich da überall einarbeiten? Das war schon ziemlich anstrengend und ist es auch immer noch. Also und Aufgaben oder Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, sind eben vor allen Dingen auch das Fahrstellenverteidigungskonzept, das berühmte, das wir jetzt ausfüllen müssen. Wie kommen wir damit zurecht, dass wir weniger Fahrstellen haben in der nächsten Zeit? Wie gestalten wir das? Ja, wie begünstigen wir Kooperationen zwischen Gemeinden? Das ist eine ganz wichtige Herausforderung, die aber bei uns im Oldenburger Münsterland, muss man auch sagen, noch relativ harmlos ist. Wir haben also 2 Fahrstellen insgesamt weniger im ganzen Kirchenkreis von 21,5 auf 19,5. Das ist nicht so gravierend, aber für die einzelnen Gemeinden, die jetzt eine Fahrstelle weniger haben, ist das natürlich schwierig.
Eine Frau als Kreisfahrerin, noch was Besonderes in der Oldenburgischen Kirche?
Ja, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ich bin wohl erst die 4. Kreisfahrerin. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, inzwischen haben sich auch alle im Oldenburger Münsterland gut daran gewöhnt, dass es Pastorinnen gibt und warum dann nicht auch eine Kreisfahrerin?
Sie sind immer noch bei KR55 im Kirchenradio über Oldenburg 1. Unsere Fragen gehen heute an Martina Witkowski, die neue Kreisfahrerin im Oldenburger Münsterland.
Nun haben wir im ersten Block schon mal gehört, dass es viele organisatorische Aufgaben gibt, viele Dinge, die einfach mal angeguckt werden müssen. Halten Sie auch noch Gottesdienste? Ist das auch ein Teil Ihrer Aufgabe?
Na, zum Glück. Also Gottesdienste sind sozusagen mein Spezialgebiet und auch mein absolutes Herzensanliegen, Gottesdienste so zu gestalten, dass Menschen berührt werden und dass da Raum ist für die Begegnung mit Gott. Und ich gestalte auch Gottesdienste.
Haben Sie da eine eigene Kirche, für die Sie zuständig sind als Kreisfahrerin? Oder werden Sie eingesetzt nach Bedarf? Wie läuft das?
Also im Moment ist es so, dass ich hier und da in die Gemeinden gehe, zu Gast, auch um Sie kennenzulernen, damit die mich kennenlernen und einfach da unterstütze, wo gerade Not ist oder wo gerade jemand gebraucht wird, sage ich mal, in Gemeinden, die eine Vakanz haben, noch mal eher und auch in andere, damit mal ein Kollege einen freien Sonntag hat. Da freue ich mich jetzt eigentlich rumzukommen und vieles kennenzulernen.
Im Oldenburger Münsterland arbeiten Sie in einem mehrheitlich katholischen Umfeld. Wie macht sich das bemerkbar? Gibt es einen ökumenischen Austausch? Wo gibt es sichtbare Annäherungen?
Also Ökumene habe ich ja in den letzten 12 Jahren in meiner Lüninger Kirchengemeinde schon sehr stark gelebt. Da haben wir als Kirchengemeinden sehr viel gemeinsam gemacht, haben viele gemeinsame Gottesdienste gefeiert, Schulgottesdienste, auch Projekte gemeinsam entwickelt, auch in der Öffentlichkeit Gottesdienste so eingeführt zu bestimmten Gelegenheiten, beim Hasetal-Marathon zum Beispiel. Jetzt auf Kreisebene habe ich da noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Bei meiner Einführung waren natürlich auch Repräsentanten aus der Ökumene eingeladen. Und da werden die Kontakte bestimmt noch ein bisschen dann auch intensiviert in der nächsten Zeit. Und da sehe ich viele Chancen, habe auch große Lust dazu und große Freude daran. Habe auch sehr nette Grüße schon bekommen zu meiner Einführung von katholischen Kollegen und Kolleginnen. Und das macht mir Spaß und ich denke, da sollten wir auch ganz viel gemeinsam machen. Gemeinsam Kirche leben, das ist einfach heute auch gefordert.
Ist es denn bei so einem Austausch aber trotzdem auch so, dass auch die evangelischen Christen und Christinnen doch eher auch sehr eng zusammenrücken, wenn die katholische Mehrheit doch eher sie umgibt? Oder ist dieser Effekt eigentlich nicht mehr so in der Diaspora-Situation zu erkennen?
Doch, ich glaube, das ist schon noch da, dass evangelische Gemeinde so hier sehr sich stark, so als auch evangelisch, als ein Gegenüber zu der katholischen Kirche begreift und versteht. Das stärkt auch den Zusammenhalt in gewisser Weise. Aber die ökumenische Offenheit, die wächst sehr stark. Also es ist selbstverständlich, dass man auch mal in die Veranstaltungen des anderen geht, wenn einen das interessiert. Es gibt Leute, die singen, da singen katholische Christinnen im evangelischen Chor oder andersrum. Also wir hatten in unserer Lüdinger Gemeinde mehrere Mitarbeiterinnen, die katholisch waren. Manchmal wusste man das gar nicht so genau. Also da ist so ein selbstverständliches Miteinanderleben auch da.
Taugt es als Gemeindemodell für die Zukunft?
Evangelisch-katholische Gemeinden zusammen als eine?
Da liegen natürlich so noch so ein paar Hindernisse dazwischen. Also das ist ja nun doch nicht so ganz einfach. An bestimmten Punkten merkt man eben doch, da kommen wir nicht zusammen im Moment. Ist auch nicht gewollt von der Leitung der katholischen Kirche. Also wir haben in Löningen gerade auch immer ein sehr offenes ökumenisches Gespräch gehabt, haben auch über diese schwierigen Punkte wie Kirchenverständnis, Abendmahlsverständnis, gegenseitige Akzeptanz der Abendmahlsfeiern haben wir sehr offen gesprochen. Das war auch sehr gut, aber da sind wir eben, da kommt man auch an seine Grenzen. Also in gewissen Bereichen kann man sicher sagen, da leben wir gemeinsam, da feiern wir Gottesdienste gemeinsam, da gestalten wir gemeinsam. Und da ist absolutes, großes Grundvertrauen da.
Wo ist denn die rote Linie, möchten wir mal ganz genau nachfragen. Wo ist die rote Linie für eine evangelische Kreispfarrerin? Bis wohin gehen Sie?
Da weiß ich jetzt noch gar nicht so recht, also was ich im Kreispfarramt da als meine Grenze ansehen würde. Ich würde eigentlich sagen, man kann über jedes Thema sprechen. Das ist ja wichtig. Und ich habe es immer so erlebt, wenn jede Seite offen ihre Fragen stellen kann. Manchmal sind die auch sehr neugierig. Aber und der andere das nicht als Beleidigung empfindet, sondern einfach so aus dem Bewusstsein heraus, ich möchte verstehen, warum lebst du deinen Glauben so in diesen Traditionen, warum ist dir das wichtig? Wenn das aus dieser Haltung herauskommt, dann gibt es in diesem Gespräch keine Grenzen.
Ich nehme das Stichwort Abendmahl nochmal auf. Wir haben ja im Mai den dritten ökumenischen Kirchtag in Frankfurt, also wahrscheinlich digital und sehr regional, also sehr viel anders, aber wie bei jedem ökumenischen Kirchentag wird viel über das gemeinsame Abendmahl geredet, das ist jetzt auch schon wieder so. Für die normalsterblichen Christen, Christinnen fragt man sich ja, wo hakt es denn da in der Debatte? Wieso können wir nicht gemeinsam Abendmahl feiern? Kann man das kurz auf den Punkt bringen, was da immer noch so der Hinderungsgrund ist?
Der Hinderungsgrund ist, glaube ich, das Verständnis von Kirche, wie katholische Kirche sich selbst versteht, nämlich, dass nur ein geweihter Priester das Abendmahl mit der Gemeinde feiern kann und dass es nur dann gültig ist. Im Grunde ist dieser theologische Kern ja immer noch da und deshalb ist ja auch im Grunde die Abendmahlsfeier bei der evangelischen Kirche ins Letzte zugespitzt nicht anerkannt. Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt.
Ja, danke.
Gibt es einen Wunsch, den Sie in so einem ökumenischen Gespräch gerne ausbreiten würden? Sie sagen, das ist mein Ziel, da möchte ich hin.
Gemeinsame Gottesdienste feiern ist mir unheimlich wichtig. Und auch das in großer Offenheit miteinander vorbereiten, voneinander profitieren, in den Stärken, die wir haben in beiden Kirchen, das ist für mich wichtig.
Sie sind bei KR 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und zu Gast bei uns ist die frisch gewählte Kreispfarrerin Martina Witkowski aus dem Oldenburger Münsterland.
Bisher haben wir viel auf die Strukturen und das Umfeld Ihrer neuen Aufgabe geschaut. Und nun, es klang schon ein bisschen an, wollen wir mal in Ihr Herzensthema, kann man das so sagen, einsteigen. Gottesdienstberatung.
Jo. Genau. Also mir ist eigentlich in den letzten Jahren immer mehr wichtig geworden, dass Gottesdienste lebendig und so gestaltet werden müssen, dass sie die Menschen wirklich erreichen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Gottesdienstberaterin, so eine Langzeitausbildung am Michaeliskloster in Hildesheim mit anderen zusammen. Da habe ich viel gelernt, einfach die liturgischen Stücke auch nochmal ganz anders zu füllen und da auch mehr Mut zu haben, Gottesdienste zu gestalten und Impulse von außen aufzunehmen. Also meinetwegen zum Beispiel auch Lieder aus dem Radio mal in Gottesdienst zu spielen und zu interpretieren und so auf die Themen der Menschen einzugehen. Gerade Musik ist ja eine ganz wichtige Sache im Gottesdienst. Auch von der Sprache her, diese alte kirchliche Formelsprache ganz stark zu hinterfragen, auch im Predigen immer genau wieder hinzugucken, was meinst du eigentlich damit, wenn du jetzt Gnade sagst oder wenn du Sünde sagst oder so, dass wir da nicht so über den Köpfen der Leute, über die Köpfe der Leute hinweg predigen und so eine Formelsprache gebrauchen, sondern ganz konkret und präzise mit ihrem Leben den Glauben auch in Verbindung bringen. Und da finde ich, da ist noch viel zu tun, damit wir das in unseren Gottesdiensten richtig gut umsetzen.
Jetzt haben wir ja im vergangenen Jahr durch Corona eine besondere Situation gehabt, auch Herausforderungen. Kann man zugespitzt fragen, hat Corona das eher in diese Richtung entwickelt, also doch mal stärker das kritisch zu reflektieren, oder war das doch eine große Hürde, Gottesdienste grundsätzlich zu halten?
Für mich stellt sich das so dar, für mich war das auch eine Möglichkeit, Gottesdienste ganz anders zu gestalten, weil wir in meiner Gemeinde damals dazu übergegangen sind, ganz kurze Gottesdienste zu feiern. Dazu waren wir ja auch angehalten, damit wir danach schön lüften können. Und dadurch haben wir die ganze Liturgie eigentlich sehr einfach gestaltet. Einfach heißt ja nicht unbedingt platt, sondern einfach heißt auch mit einfacheren Formaten, dass wir einfach mal einen Liedvers genommen haben als Glaubensbekenntnis, dass wir Musik auch mal anders gestaltet haben. Singen durften wir ja nicht, also mal leise Musik gespielt, darüber den Text gesprochen, gemeinsam Dinge gesprochen haben. Da war eigentlich für mich auch ein Gestaltungsraum da, weil wir dann ja auch viel auf digitale Formate gegangen sind. Da haben wir uns ja auch so reingeübt mit der Zeit. Und das war auch so ein Gestaltungsraum und ist es ja immer noch. Wie können wir da kurze Gottesdienste, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten so gestalten, dass sie bei den Menschen ankommen und dass sie dranbleiben in dieser Zeit. Denn bei digitalen Formaten kann man ja auch gleich am Anfang, wenn es einem zu langweilig wird, schnell abschalten.
Wie ist denn das Feedback auf die digitalen Formate? Haben Sie da welche bekommen?
Ja, da habe ich viele bekommen. Da gab es oft sehr positive Rückmeldungen, die gerade in der Corona-Zeit, wo Leute sich dann auch nicht in die Kirche getraut haben oder wo es eben auch eine Zeit lang ja schon keine Gottesdienste gab, die sich dann sehr freuten über diese 15-Minuten-Videos, die wir gemacht haben, die einfach auch das als Ermutigung dann erlebt haben, die sich, glaube ich, auch einfach gefreut haben, ihre eigene Pastorin dann zu sehen. Man kann ja auch einen schönen, gut gestalteten Fernsehgottesdienst angucken, aber so den eigenen Pastor, die eigene Pastorin da zu erleben und dann so, man hat ja das Gefühl, die spricht jetzt mit mir, wenn die dann predigt, sogar
und
persönlich.
Nur für mich und nur für mich.
Ne? So ungefähr. Neben
mir sitzt am Bildschirm.
Mhm. Ja, und dann, das hat den Leuten gut getan. Das ist auch gut angekommen.
Würden Sie sagen, dass der Satz, der Gottesdienst ist die Mitte der Gemeinde, immer noch ein zentraler Punkt ist bei Gemeindearbeit, Gemeindeentwicklung?
Das ist eine ganz spannende Frage. Für mich ist der Gottesdienst immer noch ganz zentral, aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, es gibt auch Menschen im Gemeindekirchenrat, die sich wirklich engagieren in der Gemeinde, die aber im Gottesdienst selten auftauchen. Da können wir natürlich auch nochmal gucken und fragen, wie können wir den Gottesdienst so gestalten, dass diese Menschen da sich andocken können, dass sie sagen, ja, da komme ich auch, muss ja nicht jeden Sonntag sein. Ne, wenn man dann sagt, wie gestalten wir mal einen Gottesdienst für diese Zielgruppe, die Konfirmandeneltern oder so, kommen die mit ihren Themen vor und wo werden die angesprochen von biblischen Botschaften.
Wie zeichnet sich denn ein jetzt gelungener, veränderter Gottesdienst aus, Ihrer Meinung nach? Wodurch zeichnet er sich aus?
Ich glaube dadurch, dass die Lebensthemen der Menschen, die sich ja manchmal auch zum Beispiel an Liedern festmachen, bringe ich schon wieder, nachher kommt auch so eins, dass die da drin vorkommen, dass sie da Bekanntes entdecken, dass sie erkennen, ja genau, so habe ich das auch erlebt oder so erlebe ich das gerade. Oder das ist genau mein Problem mit meiner Tochter in der Pubertät oder meinem Sohn. Oder mit der drohenden Arbeitslosigkeit oder mit der Angst vor Krankheit. Dass sie merken, das ist mein Thema, was mich gerade berührt und umtreibt. Und das kommt in diesem Gottesdienst vor. Und wenn es dann noch gelingt, darauf die biblische Botschaft so zuzuspitzen, dass sie merken, die ist da ganz nah dran, die ermutigt mich jetzt, dann ist Gottesdienst gut.
Wir haben jetzt gehört, die Sprache ist wichtig, Musik ist wichtig, sagen Sie. Mhm. Ist der Ort auch wichtig? Kann der Ort an einem modernen Gottesdienst auch ein anderer sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja immer noch so den Plan, ich habe ihn aber noch nicht verwirklicht, mal in einem Friseurladen einen Gottesdienst zu machen zum Thema, wie heißt das noch von Sarah Connor, so schön, wie schön du bist. Also zu sowas habe ich zum Beispiel große Lust, da mal so zu überlegen, wie sind eigentlich unsere Schönheitsideale, gerade jetzt mit Friseur ist ja ein besonderes Thema, Und dann in so einem Frisiersalon zwischen all diesen Spiegeln und in diesem Setting da so einen Gottesdienst zu feiern, sowas reizt mich. Weil ich finde, das sind ja die Themen, die die Menschen im Alltag auch tatsächlich ganz schön beschäftigt. Und daran knüpfen sich aber auch ja Lebensthemen an. Warum bin ich eigentlich wertvoll? Wie ist das, wenn meine Haare mal 3 Monate lang gewachsen sind und ich nicht ein bisschen wuselig aussehe und so weiter? Worin besteht dann der Wert meiner Person? Und das ist ja ein Punkt, der, mit dem man sehr gut andocken kann an die biblische Botschaft, wo die mitten rein spricht. Und solche Sachen, die reizen mich total.
Die Gottesdienstordnung auch der Oldenburgischen Kirche ist ja doch immer noch recht traditionell geprägt, wenn man das Gesangbuch aufschlägt. Sind da jetzt auch vielleicht durch Corona bedingt Veränderungen für die Zukunft zu erwarten? Tut sich da was?
Ehrlich gesagt glaube ich das eher nicht. Aber ich würde ermutigen dazu, mit dieser Liturgie frei umzugehen. Auch mal einzelne liturgische Teile ganz anders zu gestalten. Warum muss denn so ein alter Kyrie-Gesang, an dem viele hängen und der vielen vertraut ist, muss man dazu sagen, aber warum muss er immer gleich sein? Kann man da nicht auch mal eine andere Füllung finden für diesen Baustein im Gottesdienst, in dem es darum geht, meine Not vor Gott zu bringen oder auch mal meine Schuld, das, was mich belastet, vor Gott zu bringen? Das kann man doch auch mal ganz anders gestalten.
Wer fragt Sie denn an als Gottesdienstberaterin?
Bisher waren das eher mal Gremien, Gemeindekirchenräte zum Beispiel, auch weniger aus der Oldenburgischen Kirche, oft dann auch aus der Hannoverschen. Die Vermittlung findet oft über das Michaeliskloster dann noch statt. Da habe ich eine Gottesdienstberatung gemacht zum Thema Gottesdienstgestaltung in Gemeinden, die jetzt eine gemeinsame Gottesdienstordnung finden wollen. Und da waren dann 30 Kirchenälteste aus 3 Gemeinden, die gemeinsam ihre Gottesdienststruktur festgelegt haben. Und da geht es dann auch immer erstmal darum, was ist ein Gottesdienst eigentlich? Und wie verstehe ich denn eigentlich diese alten liturgischen Teile? Was ist eigentlich der Sinn dahinter? Wohin soll mich das eigentlich führen im Gottesdienst? Das ist total spannend oft, weil die Leute dann für sich auch was entdecken. Und dann eben überlegen können, ja, wie können wir diese liturgischen Stücke so gestalten, dass sie unserem Leben heute entsprechen, dass wir sie verstehen und dass sie uns weiterbringen und dass Gottesdienst uns berührt.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Im Gespräch sind wir mit Martina Witkowski, dem neuen Stern am Kreispfarrerinnenhimmel im Oldenburger Münsterland.
In dem Kirchentagsliederheft Herztöne haben wir einen Liedtext von Ihnen gefunden. Dort heißt es in der ersten Strophe, ich zitiere, wenn Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt. Ist das Ihr Herzton, der da klingt?
Ja, tatsächlich. Das habe ich damals, glaube ich, noch gar nicht so gewusst. Das Lied ist ja entstanden 2004 zum Landeskirchentag in Oldenburg. Eigentlich auch im Team sozusagen hat sich das entwickelt und ich habe es dann in die letzte Fassung gebracht, den Text, nicht das, die Melodie.
Die Melodie, musst du sagen, ist von Ralf Drössler.
Die ist von Ralf Drössler, genau. Und ich glaube, also mit der Zeit ist mir immer mehr deutlich geworden, dass das eigentlich ganz viel über mich auch aussagt. Dass sich durch den Glauben mein eigenes Leben auch sehr geweitet hat. Der Horizont ist weiter geworden, bis hin nach Afrika eben. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir unseren Glauben nicht nur für uns selber leben, sondern auch mit den anderen Menschen zusammen und auch nicht nur mit den Menschen zusammen, mit denen wir immer zusammen sind, sondern eine große Offenheit auch da ist für andere, auch über unsere Kirchengemeinde, über unseren Kirchenkreis und über unsere Landeskirche und unser Land hinweg. Wir sind eine weltweite Bewegung als Christinnen und Christen. Und ich glaube, das kann uns gerne noch viel mehr wieder ins Bewusstsein geraten. Also dieser weite Horizont im Glauben ist mir wichtig.
Wie kann es gelingen, dass der Glaube die Herzen berührt? Was braucht es dafür? Ein bisschen auf der Spur waren wir schon, aber es ist auch so ein Thema in diesem Lied. Der Glaube berührt die Herzen.
Ja, ich glaube, das sind genau diese Faktoren. Worte, die treffen, die einfach sind und dadurch berühren. Also ich verwende zum Beispiel in meinen Predigten so gut wie nie Fremdworte, obwohl ich damit schon umgehen könnte. Musik, immer wieder wichtig Musik, wobei das natürlich auch für verschiedene Zielgruppen verschiedene Musik ist. Nicht jeder hört diesen Radiosender oder den. Da muss man auch sehr gucken, wen wen meine ich da jetzt eigentlich? Und also ich glaube, Musik und Worte und auch Zeichen sind ganz wichtig, um Menschen zu berühren. Das haben wir auch in offenen Gottesdienstformen schon ganz oft erlebt, wo man dann die Möglichkeit hat, und wenn es ist, ich lege einen Stein ans Kreuz für eine Last, die mich bedrückt, oder ich stecke eine Blume in einen Topf für die Hoffnung, die ich gerade habe. Solche Formen, die berühren Menschen einfach. Und Bilder eben auch. Also dass Beamer in den Kirchen sind zum Beispiel, wo man gut Bilder zeigen kann und auch Filme mal zeigen kann oder Filmausschnitte. Das ist schon eine tolle Sache, weil auch diese Bilder, die berühren Menschen ja. Da kommen Dinge auf einem ganz anderen Wegen als nur über den Kopf sozusagen noch in die Menschen hinein und kommen auch im Herzen dann an.
Die beiden anderen Strophen beginnen dann mit Liebe. In der Strophe 2 und in der Strophe 3 ist dann die Hoffnung. Gab es einen besonderen Anlass, genau die drei Kardinalworte zu nehmen?
Da will ich mal ganz ehrlich sein. Von mir stammt nur die erste Strophe. Die Idee, dann mit Hoffnung und Liebe weiterzumachen. Die kam von Ralf Grössler. Der ist ja nun Profi, kennt sich mit sowas aus. Und das erschien uns dann doch allen eine gute Idee zu sein. Ja, so ist es einfach sehr eingängig, dieses Lied. Und geht dann genau eben in dieses Dreier-Team, Glaube, Liebe, Hoffnung.
Welchen Klang wünschen Sie sich für Kirche in unserer Gesellschaft?
Liebe, Hoffnung auch, über das hinaussehen, was jetzt gerade ist, immer wissen, dass noch mehr geht. Gerechtigkeit ist mir auch wichtig, dass wir wirklich schauen, nicht nur auf uns selber schauen und auf unser Wohlergehen, sondern auch auf das der Menschen, die hier bei uns in viel schwierigeren Umständen leben und auch auf die in der ganzen Welt. Also dieser globale Blick ist mir auch wichtig. Und ich finde, da ist Kirche auch dafür da, gerade weil wir eine globale Bewegung eigentlich sind, dafür den Blick zu öffnen.
Muss es immer harmonisch sein? Dieses Lied klingt sehr harmonisch. Darf es auch mal disharmonisch sein oder sogar mal Heavy Metal? Haben wir uns gefragt.
Ich mag kein Heavy Metal, aber dass man sich auch mal streiten muss oder miteinander ringen muss um Themen, das finde ich ganz wichtig. Also sonst kann ja gar kein fruchtbares Zusammenarbeiten gelingen. Da müsste ja einer sich immer verstellen. Wir müssen ja schon, jeder muss klar sagen dürfen, was er oder sie meint oder empfindet, was er oder sie mag oder nicht mag und was er oder sie wichtig oder wie er oder sie eine Sache sieht. Und nur dann im Miteinander und aufeinander hören und miteinander suchen und sich weiterentwickeln, kommen wir wirklich auf einen guten Weg.
Nun waren wir ja bei der Musik und meine Frage war wirklich dann in den musikalischen Bereich. Ist dies Disharmonie erlaubt?
Ja, sicher doch. Also weil das ja auch die Befindlichkeit von Menschen trifft. Da ist ja nicht immer alles harmonisch im Leben.
Kirche in der Gesellschaft ist natürlich von den Zahlen her, da geht es nach unten, die nimmt ab. Hat Kirche da auch einen missionarischen Auftrag, also auch da vielleicht zielstrebiger nochmal wieder für den Glauben zu werben, auch um Menschen zu werben? Oder ist das manchmal ein bisschen delikates Thema? Aber wie ist da Ihre Meinung? Missionarischer Auftrag der Kirche zu blass oder sollte man nicht zu sehr übertreiben?
Also mir ist es einfach ganz wichtig, also ich selber lebe ja mit dieser christlichen Botschaft und mir ist der christliche Glaube für mein Leben so wichtig, weil er meinen Horizont öffnet und mich stärkt und mir Hoffnung gibt. Und das möchte ich mit vielen Menschen teilen. Und ich finde, diese Begeisterung für den eigenen Glauben, die sollten wir vielleicht bei uns noch versuchen, wieder ein bisschen mehr zu entzünden oder so mehr anzufachen, damit dieser Funke überspringen kann. Nicht jetzt so irgendwie mit Gewalt oder mit Zwang, sondern aus der eigenen Begeisterung heraus. Und aus der eigenen Begeisterung heraus dann eben auch in gesellschaftliche Themen rein und in die Lebensthemen von Menschen rein und in die Nöte von Menschen rein und ganz praktisch helfen. Und dann kann auch der Funke für den Glauben rüberspringen. Das ist ja nicht unabhängig voneinander, das gehört ja zusammen.
Wohin steuert denn das Schiff, das sich Gemeinde nennt?
Es steuert auf jeden Fall dahin, wenn ich an die einzelnen Gemeinden denke, dass sie zusammenarbeiten müssen stärker, dass sie mehr über den eigenen Tellerrand hinaus gucken müssen. Das tut aber auch unheimlich gut, dass man Kräfte bündeln muss. Nicht jede Gemeinde kann alles machen. Es wird ja immer vielfältiger, was wir in der Kirche an Gemeindearbeit auch machen können. Es wird gerade durch die neuen Medien, jetzt kommen so viele neue Impulse dazu und Bereiche, in denen wir aktiv werden können. Das kann keiner alleine schaffen und auch keine Gemeinde alleine schaffen und nicht Nicht mal eine Gemeinde kann gleich gut sein in der Arbeit mit Senioren und Kindern und jungen Erwachsenen und jungen Eltern, jungen Familien. Da müssen wir einfach einander ergänzen und einander unterstützen. Nur so kann es funktionieren.
Liebe Martina Witkowski, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen weiter einen guten Start in Ihrer neuen Aufgabe, viel Mut für wichtige Veränderungen und natürlich ausreichend Kraft, diese auch durchzusetzen. Also Orchideen-Power.
Dankeschön.
Schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unsere Seite im Netz, kirchenradio-oldenburg.de. Dort finden Sie Podcasts vergangener Sendungen und viel Anregendes zu KR 55. Wir laden Sie ein zu unserer Mai-Sendung. Schalten Sie ein, Freitag, den 14. Mai um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielke
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Jetzt das folgende Programm bei Oldenburg 1. Viel Spaß dabei.